Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Climate Quitting. Warum manche den Job kündigen, weil ihnen ihr Unternehmen nicht nachhaltig genug ist. Ein Phänomen, dem wir gleich auf den Grund gehen. Und wir fragen heute am Earth Day, was kommt da auf Managerinnen und Mitarbeiter zu, wenn Firmen immer nachhaltiger werden sollen oder wollen? Und warum Kant auch an seinem 300. Geburtstag noch völlig staubfrei und hochrelevant ist fürs Lernen, die Bildung und fürs Menschwerden. Das gleich hier bei Campus und Karriere. Mein Name ist Leonhard Ameln. Schön, dass Sie dabei sind. Gehälter, Gebäude, die Gasrechnungen. Bildung kostet Geld, viel Geld. Wenn ein Studierender seinen Abschluss einmal in der Tasche hat, dann haben Bund und Länder mehrere 10.000 Euro in die Qualifikation dieser künftigen Arbeitskraft gesteckt. Ausgaben, die sich in den letzten 20 Jahren ungefähr verdoppelt haben. Auch weil an deutschen Hochschulen immer mehr studieren. Mittlerweile sind das gut 2,8 Millionen. Die doppelten Abiturjahrgänge wegen des Wechsels von G9 zu G8 und größtenteils auch wieder zurück, eine besondere Herausforderung für die Hochschulen. Mehr Studienplätze, ergo mehr Personal, mehr Gebäude mussten her. Das war absehbar schon 2007, woraufhin Bund und Länder den sogenannten Hochschulpakt beschlossen. Von beiden Seiten flossen da jeweils etwa 20 Milliarden Euro. Wie effektiv das war, dazu hat der Wissenschaftsrat heute eine Bilanz veröffentlicht und Daniela Siebert hat für uns zugehört.
Im Großen und Ganzen blickt der Wissenschaftsrat mit seinen 32 Mitgliedern sehr positiv auf die Wirkung des Hochschulpaktes zurück. So resümiert Sabine Maaßen, die Vorsitzende der zuständigen Arbeitsgruppe.
Nicht weniger als 39 Milliarden Euro waren da im Spiel. Das umfangreichste Förderprogramm für das deutsche Hochschulsystem. Der Pakt war als gemeinsame Initiative von Bund und Ländern ins Leben gerufen worden, um die Hochschulen zu unterstützen angesichts der enorm wachsenden Studierendenzahlen. Und das geschah mit Erfolg. Zwischen 2007 und 2020 konnten eben dank des Hochschulpakts rund 1,6 Millionen zusätzliche Studienanfängerinnen und Anfänger aufgenommen werden.
Zum Erfolg habe unter anderem die bedarfsorientierte Förderung beigetragen, resümiert das Gremium auf rund 250 Seiten, und dass die Mittel in den ersten Phasen nicht gedeckelt wurden. Der Wissenschaftsrat lobt das kooperative Handeln zwischen Bund, Ländern und Hochschulen im Rahmen des Hochschulpaktes. Außerdem habe der sich durch besonders unkomplizierte Anträge und besonders flexible Mittelverwendung in den Ländern und an den Hochschulen ausgezeichnet. Dann kommt aber schon eine lange Liste mit Details, wo der Daumen nach unten zeigt, was dem Gremium also negativ aufgefallen ist.
Die Bildung von Rücklagen in erheblichem Umfang, wodurch die Mittel nicht vollständig und nicht unmittelbar den Kohorten zusätzlicher Studienanfänger zugute kamen. Eine starke Zunahme befristeter Beschäftigungsverhältnisse für das Lehrpersonal sowie eine zu geringe Aufmerksamkeit für die Qualitätsentwicklung des Studiums.
Leider hätten die Hochschulen die zur Verfügung stehenden Spielräume oft nicht voll genutzt. Kernproblem dabei?
Wir wissen ja nicht, ob die das alle wirklich ernst meinen und ob wir wirklich unbefristetes Personal darauf einstellen können. Also es wurde in erheblichem Umfang befristetes Personal eingestellt, um die entsprechenden Lehrkapazitäten aufzubauen.
Da habe es wohl an Vertrauen über die Legislaturperioden hinweg gefehlt. Eines der vielen Ziele des Hochschulpaktes war auch die besondere Förderung von Studienplätzen in den MINT-Fächern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Da hält der Wissenschaftsrat seinen Daumen eher waagerecht. Es sei lobenswert viel passiert, aber nicht genug.
In der Tat gab es einen durchaus stabilen Trend der Weiterentwicklung der MINT-Fächer während des gesamten Hochschulpakts. Das ist auch durchaus als besonderer Erfolg zu würdigen, da ja eben die MINT-Fächer mit ihren Laboren, Werkstätten und so weiter durchaus sehr viel teurer sind als etwa die Förderung der Geisteswissenschaften. Negativ ist nur zu sehen, im Verhältnis war es nicht genug angesichts des Fachkräftebedarfs in diesem Bereich.
Die Mittel aus dem Hochschulpakt flossen nur bis 2023. Trotzdem hält Sabine Maaßen das Modell, das hier erstmals ausprobiert wurde, für nachhaltig und zukunftsweisend. Die Akteure Bund, Länder, Hochschulen hätten sich solidarisch verhalten und kontinuierlich zielorientiert nachgesteuert.
Der Wissenschaftsrat bewertet den Hochschulpakt in weiten Teilen als Erfolgsmodell für eine gelungene Bund-Länder-Zusammenarbeit. gemeinsame Anstrengungen aller Akteure im deutschen Hochschulsystem werden auch weiterhin nötig sein. Angesichts der vielen aktuellen Herausforderungen des Hochschulsystems, Fachkräftemangel, demografischer Wandel, Digitalisierung, um nur einige wenige zu nennen.
Tatsächlich erfüllt auch das aktuelle Anschlussförderprogramm Zukunftsvertrag Studium und Lehre fördern viele dieser Ansprüche. Bis 2026 will der Wissenschaftsrat auch dieses neue Programm evaluieren.
Büroetagen, in denen nachts noch das Licht brennt, Rechner, die nicht runtergefahren werden. Und die Kantine, die bietet auch immer noch Einweggeschirr an, aber mittlerweile immerhin mit irgendeinem Nachhaltigkeitszertifikat. So oder ähnlich der Alltag in vielen Unternehmen. Wir alle wissen, diese Liste, wie es ein Unternehmen sozial und ökologisch verträglicher laufen könnte, die ließe sich ziemlich beliebig verlängern. Nachhaltigkeit ist ein Zukunftsthema und das nicht erst seit gestern, aber es ist auch ein Thema heute. Heute nämlich ist der von den Vereinten Nationen ausgerufene Earth Day. Der soll einen Denkanstoß geben, wie wir unter anderem ressourcenschonender leben, produzieren und konsumieren könnten. Darüber habe ich mich mit Ricardo Wagner unterhalten. Er ist Professor für nachhaltiges Management an der Fresenius Hochschule in Köln. Herr Wagner, wenn wir von Nachhaltigkeit in Unternehmen reden, was genau ist damit gemeint?
Also Nachhaltigkeit oder das Nachhaltigkeitsmanagement fragt grundsätzlich relativ ganzheitlich, wie verdienen wir eigentlich unser Geld? Und schaut dabei auf so 3 bis 4 Dimensionen. Was man kennt, ist das Soziale, Mitarbeiterbelange beispielsweise, natürlich das Ökologische, aber auch die ökonomische Nachhaltigkeit. Also auch die muss nach wie vor gegeben sein. Unternehmen muss genug Geld verdienen, damit es sich die anderen schönen Dinge auch leisten kann. Ich addiere gerne auch so ein bisschen die kulturelle Perspektive, also Brauchtum, Tradition. Und das versucht man sozusagen in einem ganzheitlichen Management zu betrachten, mit dem Ziel, so zu wirtschaften, dass wir nicht nur unsere Chancen und Bedürfnisse erlangen und befriedigen können, sondern auch zukünftige Generationen das nachbehalten, was wir schon als Ressourcen hatten und sozusagen auch ihre Bedürfnisse befriedigen können. Das bezeichnet man so als Nachhaltigkeitsmanagement.
Gibt es irgendwelche Studien, die aufzeigen, wie deutsche Unternehmen hinsichtlich der Nachhaltigkeit eigentlich aufgestellt sind im internationalen Vergleich?
Ja, da sind wir eigentlich ganz gut unterwegs. Generell die europäische Wirtschaft ist da an der Stelle eigentlich relativ vorbildlich unterwegs. Es gibt eigentlich kaum noch Unternehmen, inzwischen selbst auch im kleineren Mittelstand, die nicht in irgendeiner Art und Weise Nachhaltigkeit in das Management einbeziehen. Das heißt noch lange nicht, dass wir eine nachhaltige Wirtschaft haben. Aber wir haben zumindest in fast allen Unternehmen inzwischen Funktionen, die sich speziell um das Thema kümmern.
Das hört sich nach ziemlich viel Verantwortung, nach ziemlich viel zu tun an. Können sich Unternehmen das überhaupt leisten? Wer soll das tun im Unternehmen?
Oha, das ist eine super spannende Frage. Also erstmal klingt es auch nach einem sehr spannenden Job. Also ich glaube, dass da tatsächlich in der Zukunft oder jetzt auch schon wirklich extrem anspruchsvolle, aber auch sehr, sehr spannende Berufsbilder auch entstehen. Wir sehen auch, dass die Ausbildung immer stärker auch in diese Richtung gehen. Wir haben immer mehr Studienangebote und immer mehr weitere Qualifizierungsangebote. Das ist wirklich ein hochkomplexes Thema. Auch ein Thema, was man nie allein als Einzelperson komplett beherrschen kann. Das Kostenthema ist ein echtes Problem, weil damit sehr viel Aufwand verbunden ist. Wir haben ja Berichtspflichten inzwischen. Ja? Wenn Sie ein größeres Unternehmen haben, dann müssen Sie zu dem Thema berichten und Sie werden nicht darüber berichten können, ohne es nicht irgendwie auch zu managen, weil dann sehen Sie nicht so richtig gut aus.
Das sind diese schönen Sustainability Reports, denen oft vorgeworfen wird, da passiere mehr oder weniger Greenwashing.
Ja, das kann sein. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtiger. Ich würde eher fragen, werden diese Berichte nicht möglicherweise genauso genommen wie halt eben viele bürokratische Pflichten? Ich versuche das so einfach wie möglich für mich wegzudelegieren oder zu lösen, dass ich halt diesen Bericht habe, meine gesetzlichen Pflichten erfüllt habe und schaue eben nicht wirklich dahin, was kann ich denn jetzt noch tun, um noch nachhaltiger zu werden?
Nochmal zurück zum Wer soll das eigentlich machen? Ja. Reicht das, wenn das Management, die Führungsebene das auf dem Schirm hat?
Das ist schon mal ein guter erster Schritt. Ja, also es muss tatsächlich auch von oben herab ganz klar als Strategiebestandteil ins Unternehmen reinkommuniziert werden. Es scheitert eigentlich grundsätzlich, wenn es irgendwo in der Mitte oder von unten heraus das Bedürfnis entsteht, wir müssten mal mehr machen. Aber de facto ist es von der Unternehmensstrategie nicht gedeckt und es wird auch vom Topmanagement nicht vorgegeben. Das reicht aber auch wiederum nicht. Es muss auch nicht nur Lippenbekenntnis sein tatsächlich. Ich muss im Zweifel auch bereit sein, grundsätzliche Fragen auch zu beantworten. Weil wenn ich die Frage beantworte, wie verdienen wir unser Geld, kann ja die Antwort sein, wenn ich das aus ökologischer oder sozialer Sicht betrachte, dass wir das nicht ordentlich machen. Und dann müssen wir möglicherweise durchaus auch mal Strategien hinterfragen, Produkte hinterfragen, Dienstleistungen hinterfragen. Das bedeutet Veränderungen im Markt, das bedeutet vielleicht, dass ich Kunden verliere, neue Produkte entwickeln muss. All das ist mit riesigen Kosten und so weiter verbunden. Und wenn das Topmanagement das dann nicht mitträgt, dann scheitert das eigentlich auch immer wieder. Also wenn ich jetzt nur Energie sparen will, dann können das zwei Leute im Unternehmen regeln. Die können überall LED-Lampen reindrehen, in anderen Stromlieferanten auswählen, das funktioniert. Aber ich kann das Unternehmen nicht verändern in Richtung neue Produkte, neue Dienstleistungen, wenn nicht mehrere Leute oder idealerweise möglichst viele im Unternehmen in diese Richtung mitdenken.
Wie realistisch ist es eigentlich, dass in Zukunft nachhaltiger gewirtschaftet wird? Schauen Sie da optimistisch in die Zukunft?
Oha, da ringe ich immer ein bisschen mit mir. Und ich mache das Thema ja auch schon so viele Jahre, dass ich tatsächlich auch schon mehrere Höhen und Tiefen an der Stelle durch habe. Ich bin grundsätzlich erstmal positiv. Ich glaube auch, dass die Regulatorik in die richtige Richtung geht. Wir brauchen auch tatsächlich, glaube ich, einen kulturellen Wandel. Ich habe ja vorhin relativ salopp gesagt, wir haben keine nachhaltige Wirtschaft. Das ist leider auch so. Das Problem ist aber, dass wir alle verdammt gut leben von dieser Wirtschaft, wie sie im Moment funktioniert. Aber wir müssen dann einfach damit leben, dass es auch diese nachhaltige Revolution im Sinne von morgen wachen wir alle auf und sind nachhaltig, das wird es nicht geben. Es sind wirklich viele, viele, viele kleine Schritte.
Wir brauchen diesen strukturellen Wandel, den kulturellen Wandel, Bewusstseinswandel, alles in kleinen Schritten, sagen Sie. Was kommt da auf die Arbeitnehmer zu?
Also die Anforderung tatsächlich, dass auch jeder Arbeitnehmer am Ende Nachhaltigkeit als Teil seines Jobs verstehen muss, da kommen wir nicht dran vorbei. Es wird nicht so bleiben können, dass drei Leute im Unternehmen darauf rumdenken und alle anderen machen ihren Job, wie sie es gewohnt sind, sondern wir haben ja immer verschiedene Vorgaben. Wir müssen Kosten einhalten, bestimmte Personalaufwände dürfen wir nicht überschreiten. Und genauso muss in Zukunft zu jeder Unternehmenstätigkeit eigentlich die Frage dazugehören, und was machen wir im Bereich Nachhaltigkeit und was bedeutet das jetzt für meinen Job, den ich jetzt hier gerade mache? Das geht bei so Kleinigkeiten, wie drucke ich das jetzt aus oder nicht, geht das durchaus los. Das ist immer so ein super banales Beispiel. Aber auch, wie gehe ich mit Kunden um? Wo kaufe ich meine Sachen ein fürs Unternehmen? Also das wird zur Aufgaben- oder zur Jobbeschreibung eines jeden Jobs ein Stück weit mit dazugehören.
Und natürlich sich auch in Unternehmensleitlinien reflektieren müssen. Aber es wird wahrscheinlich auch Schulungen geben müssen, um die Mitarbeiter zu sensibilisieren, oder?
Absolut. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil man muss schon, glaube ich, einmal die Zielrichtung von Nachhaltigkeit gut verstanden haben, um das auch mittragen zu können. Ich habe das natürlich auch in meiner Forschung natürlich auch mir angeschaut. Was sind so typische Widerstände von Mitarbeitenden?
Welche?
Die Mitarbeiter sind sehr, sehr schlau und kriegen sehr gut mit, was im Unternehmen tatsächlich ernst gemeint ist und was nicht ernst gemeint ist. Wir haben leider in sehr vielen Unternehmen so eine Zwei-Ebenen-Geschichte. Denn wenn der Vorstand eine Rede hält, ist Nachhaltigkeit super wichtig. Wenn ich zurückgehe ins Team-Meeting und wir reden über Umsätze und Vertrieb, und dann ist plötzlich Nachhaltigkeit kein Thema mehr. Das ist für mich das Signal, okay, Prio 2. Ja, und Prio 2, wissen wir alle, findet nie statt. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass ich als Mitarbeiter erstmal das Verständnis dafür habe, was gehört alles dazu, auch für die Wichtigkeit, sodass ich möglicherweise auch selbst mal drauf dringen kann und sagen kann, machen wir das jetzt oder machen wir das jetzt nicht? Ne? Ich habe jetzt hier eine Vorgabe bekommen, die passt nicht zusammen mit dem, was wir uns eigentlich im Bereich Nachhaltigkeit vorgenommen haben. Dafür brauche ich ein gewisses Know-how, dafür brauche ich auch ein gewisses Standing. Aber wenn es dann wirklich ums Geld geht und sagt, machen wir den Job jetzt, machen wir den nicht, kaufen wir das Produkt dahin, wo es billiger ist und gucken nicht so genau hin, was da umweltmäßig passiert, oder gucken wir diesmal genauer hin. Da springt dann sozusagen der berühmte Frosch ins Wasser. Da wird es dann wirklich interessant. Und da haben wir leider bei vielen Unternehmen immer noch in der Dilemmasituation, die ja dann ja da ist, dass dann doch am Ende die Ökonomie siegt.
Nachhaltigkeit in Unternehmen und was das mit dem Management und den Mitarbeitern zu tun hat. Zum heutigen Earth Day war das Ricardo Wagner, Professor für nachhaltiges Management. Vielen Dank dafür. Also, Nachhaltigkeit in den Sonntagsreden des Managements, aber eben das Dilemma, dass die Ökonomie oftmals siegt. Nachhaltiges Wirtschaften als zweite Priorität, die, wenn überhaupt, halbherzig angepackt wird. Manchen Mitarbeitern nagt das kräftig am Gewissen. Die Forschung aber zeigt, je mehr das Unternehmen im Einklang mit den persönlichen Werten der Mitarbeiter agiert, desto attraktiver ist für sie der Job. Mehr und mehr sagen, dass es bei ihnen Stolz auslöst, für Arbeitgeber zu arbeiten, die ihre Nachhaltigkeit ernsthaft verfolgen. Im Umkehrschluss gehen manche sogar so weit und kündigen, weil ihr Arbeitgeber nicht nachhaltig genug ist. So wie Julia Schäfer aus Lübeck. Astrid Wulff hat sie besucht.
Noch wachsen keine Erdbeeren hier auf diesem Feld in der Nähe der Autobahn A1, aber bald. Und rundherum auf einem etwa 10 Meter breiten Blühstreifen werden auch verschiedene Blumen und Kräuter wachsen.
Für Bienen, für Käfer, für jegliche Fluginsekten. Also eigentlich für all die Insekten, die wir brauchen, um die Früchte zu bestäuben.
In der Produktionskette von Marmelade, so wie hier, für mehr Biodiversität und damit für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen, gehört zu Julia Schäfers Job. Früher war sie Marketingmanagerin. In der Pandemie hatte sie dann viele Dokumentationen rund um Nachhaltigkeit geguckt und ist ins Grübeln gekommen, ob ihr Job noch zu ihr passt.
Ich habe einmal begriffen, es gibt so viele Dinge, die schief laufen, die es zu verbessern gilt. Und mir ist immer mehr bewusst geworden, ich muss und möchte Teil dieser Verbesserung werden.
Sie fing an, neben der Arbeit Nachhaltigkeitsmanagement zu studieren und wollte eigentlich in ihrem alten Unternehmen Veränderungen anstoßen. Dort habe sich aber niemand so richtig für das Thema Nachhaltigkeit interessiert. Also hat sie gekündigt.
Die meisten waren baff bis bewundernd und meinten, wow, deinen Mut hätte ich gerne und das ist ja total für die richtige Sache. Und in meinem damaligen Unternehmen habe ich keine guten Reaktionen erfahren. Die haben also wirklich mich völlig verdutzt angeschaut, wie ich einen gut bezahlten Marketingjob auf einer sehr soliden, guten Ebene denn abgeben kann für etwas so wahnsinnig Ungewisses.
Heute verdient sie rund 20% weniger als damals im Marketing. Aber das ist okay für sie.
Zu meinem Berufseinstieg habe ich mir gesagt, okay, ich verdiene gut, das ist irgendwie witzig, was ich hier mache, das reicht mir. Und aber heute und auch mit Blick in die Zukunft brauche ich schon was, was mit meinen eigenen Werten übereingeht. Ansonsten würde es mich dort nicht lange halten oder ich glaube, ich könnte auch keine qualitativ gute Arbeit abliefern, wenn es mich einfach nicht berührt.
Kündigungen für Nachhaltigkeit und den Klimaschutz sind kein Massenphänomen. Und gleichzeitig würden längst nicht alle Unternehmen Nachhaltigkeit als Faktor für die Personalsuche ernst genug nehmen, sagt Claudia Büngeler, Professorin für Personal und Organisation am Institut für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Kiel.
Auf dem Schirm ist es durchaus vielleicht nicht ganz in der Dringlichkeit, die meines Erachtens geboten wäre, aber es hat ja doch sehr viel Umdenken auch gegeben. Bei größeren Unternehmen ist es ja allein auch jetzt durch die Berichtspflichten natürlich auch ein verstärkter Impetus, sich darum zu kümmern. Bei kleineren Unternehmen ist es ja oft eher im Bereich eben der Freiwilligkeit. Dennoch sieht man ja auch auf der Repräsentanz auf Unternehmenswebseiten, dass Unternehmen schon klar ist, dass sie sich da eben auch klar positionieren müssen.
Für die Jobzufriedenheit zählten immer noch vor allem die Bezahlung, Wertschätzung und Entwicklungsmöglichkeiten, sagt Claudia Büngeler. Ob die Werte des Arbeitgebers mit den eigenen zusammenpassen, werde aber immer wichtiger. Da geht's auch immer mehr um Nachhaltigkeit. Das zeigt eine Befragung der britischen Beratungsfirma McKinsey. Laut der BWL-Forscherin werden Unternehmen, die es mit der Nachhaltigkeit ernst meinen, als gerecht wahrgenommen. Und das wiederum wirkt sich auf die Zufriedenheit aus.
Und zwar dieser dahingehend, dass man denkt, wenn ein Unternehmen sich um Nachhaltigkeit kümmert, dann kümmert sich das Unternehmen auch gut um die Mitarbeitenden. Also dann wird es ein Ort sein, wo ich Vertrauen haben kann, dass Mitarbeitende gut behandelt werden und nicht übers Ohr gehauen werden.
Nachhaltigkeitsmanagerin Julia Schäfer hat ihren radikalen Schritt zu kündigen nicht einen Tag bereut, sagt sie. Ihre Erwartung, in ihrem Job etwas bewirken zu können, habe sich erfüllt, auch wenn Veränderungen oft Zeit bräuchten.
Indem ich dann auch mit der Geschäftsführung zusammen diskutiere, an welcher Stelle wollen wir investieren, an welcher Stelle wollen wir einfach was anders machen, wozu können wir uns hier jetzt mal committen, das hat Einfluss darauf, dass tatsächlich was passiert. Und da bin ich sehr stolz drauf und freue mich irgendwie jeden Tag über die kleinen Erfolge, die ich so sehen kann in meinem Job.
Vielleicht der berühmteste Denker der Neuzeit, Aufklärer Immanuel Kant. Gedanken von ihm finden sich sogar in unserem Grundgesetz, Artikel 1, der mit der Menschenwürde. 300 Jahre Kant, über sein Vermächtnis kann mir jetzt Elena Hong mehr erzählen. Elena, Kant ist ja Philosoph. Warum reden wir heute bei Campus und Karriere
über ihn und seine Texte aus dem 18. Jahrhundert?
Ja, man denkt bei Immanuel Kant immer so zuerst an Philosophie, aber der Beitrag, den er zur Bildungsgeschichte und auch zur Pädagogik geleistet hat, der ist mindestens genauso wichtig. Kant wurde 1724 geboren und das 18. Jahrhundert, das gilt ja als das Jahrhundert der Aufklärung, der Ratio, der anthropologischen Frage, was ist der Mensch? Es gilt aber auch als das pädagogische Jahrhundert. Also, wie kann man den Menschen beeinflussen? Wie kann man ein bestimmtes Verhalten erreichen oder verändern? Und 1746, da hat Kant an der Universität Königsberg eine Vorlesung gehalten über Pädagogik, heißt sie. Und da lautet schon der Einleitungssatz: Der Mensch ist das einzige Geschöpf, das erzogen werden muss. Also im Vergleich zum Tier hat der Mensch nur ganz wenige Instinkte und deswegen muss er seine Vernunft entwickeln, um sich in der Welt zurechtzufinden. Und in dieser Vorlesung, da stellt Kant auch eine weitere sehr entscheidende Frage, nämlich Zitat: Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwang? Also das Paradoxe, dass Zwang und Freiheit irgendwie immer zusammengehören. Man weiß das ja, wenn man jetzt zum Beispiel einem Kind Lesen oder Schreiben beibringt, das macht nicht immer Spaß, das braucht auch viel Übung. Aber man darf das eben machen, es wird legitimiert, weil es später mit diesen Fähigkeiten mehr Möglichkeiten im Leben hat, autonomer und selbstständiger wird. Und im Rahmen der Aufklärung des Humanismus wurde Bildung dann immer mehr der breiten Masse zur Verfügung gestellt. Und heute ist ja die Schulpflicht zum Beispiel für uns ganz selbstverständlich. Das war vor 300 Jahren noch ganz anders.
Ist das denn nicht überholt, fast schon altmodisch in Zeiten von künstlicher Intelligenz?
Ja, das ist jetzt eine spannende Frage, ob Kant auf seinem Smartphone ChatGPT installiert hätte.
Bestimmt.
Ich ehrlich gesagt bezweifle das. Einerseits kann man jetzt sagen, die KI im Kantschen Sinne ist eine Kulturtechnik, also genauso wie beim Lesen und Schreiben, wenn es der Aneignung von Wissen dient, wenn man sich also in der Welt damit besser orientieren kann und es die Autonomie steigert, dann wäre die Nutzung vertretbar. Andererseits, wenn durch die KI und die Automatisierungsprozesse immer mehr Verantwortung abgegeben wird, dann könnte man das sogar als Gegenaufklärung auffassen. Das machen auch manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Denn Aufklärung bedeutet ja, aus der Unmündigkeit herauskommen. Sapere aude, hast du bestimmt auch schon mal gehört, ein Wahlspruch der Aufklärung. Und das ist eben die Aufforderung, kritisch selber zu denken. Und das ist natürlich in Zeiten, wo du ganz schnell und einfach dir einen Text aus ChatGPT generieren lassen kannst, eine große Versuchung. Und deswegen muss man sich die Fragen stellen, bin ich da immer noch denkendes Subjekt? Hinterfrage ich auch die Zuverlässigkeit von Informationen, gerade in Zeiten von Deepfakes? Und letztendlich auch, wozu setze ich die KI-Tools ein? Da hat Kant ja den kategorischen Imperativ erfunden und sagt, alles im Sinne der Menschheit. Und deswegen glaube ich, dass Kant heute auch sagen würde, es braucht Gesetze für den digitalen Raum.
Kommt also darauf an, wie man sie nutzt. Die Texte von ihm, von Immanuel Kant, die sind ja nicht bekannt dafür, leichte Kost zu sein. Bandwurmsätze, komplexe Zusammenhänge, die dann auch noch hochabstrakt kompliziert ausgedrückt werden. Also bei mir war Kant jetzt keine gute Nachtlektüre. Wie wird man denn einfacher zum Kant-Versteher?
Ich persönlich würde jetzt eine Exkursion durch Kants Heimatstadt empfehlen. Ist aktuell eher schwierig, aber es gibt eine Filmbiografie, die genau das macht, die sich auf einen Spaziergang durchs historische Königsberg begibt. Kant, das Experiment der Freiheit, ist eine knappe Stunde lang kostenlos verfügbar in der Arte-Mediathek. Es gibt aber auch noch natürlich ganz viele Kulturveranstaltungen jetzt zum 300. Jubiläum. Da kann man sich im Internet ausführlich informieren, zum Beispiel ab morgen in der Wissenschaftlichen Bibliothek in Trier. Eine große Ausstellung, wo man viel über seine Lebenswelt erfahren kann.
Vor 300 Jahren wurde der Pionier der Aufklärung geboren, Immanuel Kant. Elena Hong hat uns erklärt, warum wir im Bildungsmagazin darüber sprechen mussten und wie Kant heute zu ChatGPT und Co. stehen würde. Vielen Dank. Das war Campus und Karriere für heute. Bleibt mir noch, Sie im Sinne Kants zu verabschieden und zu ermuntern. Tun Sie das, wodurch Sie würdig werden, glücklich zu sein. Danke für Ihr offenes Ohr bis hierher. Danke im Namen von Thekla Jahn, Tristan Schwarz und Nico Meyer für Redaktion, Regie und Technik. Ich bin Leonard Ameln. Schönen Tag Ihnen noch.